Und du meinst, es sei falsch. Wie reagierst du dann? Hier im Text heißt es, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Du interpretierst sein Verhalten zu seinen Gunsten. Ich spreche nicht von dem Fall, wo eine Sünde, etwas Falsches, etwas Böses klar auf der Hand liegt, wo das bewiesen ist, wo das offensichtlich ist. Davon spreche ich nicht. Ich spreche davon, dem Fall, wo du das vermutest, wo du das unterstellst. Auch in unserem Staat gilt ja die Unschuldsvermutung, ja? Du erwartest von dem anderen, du hoffst für den anderen, dass er das Gute meint. Du glaubst, du interpretierst zu seinen Gunsten, solange bis das Gegenteil bewiesen ist oder eben auch nicht. Da könnte man sagen, ui, das ist Naivität. Nein, mitnichten. Naivität ist die Verkennung von Tatsachen, ist die Verkennung von Realität. Und wir wissen ganz genau, was die Realität ist. Wir wissen, dass wir sündigen. Wir wissen, dass wir jeden Tag sündigen. Aber wir wissen auch, dass der, der in Christus ist, dass in ihm Gott wirkt, dass Christus in ihm wirkt, dass der Heilige Geist in ihm wirkt. Dann darfst du auch Positives erwarten. Dann darfst du auch sein Verhalten zu seinen Gunsten interpretieren und das Gute annehmen. Das bezieht sich auch auf Realität und ist nicht naiv. Zweite Gruppe. Sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre. Da geht es um Angeberei, um Prahlerei, da geht es um die Pflege des Egos, dass das Ego gut dasteht, möglichst glänzend, Selbstdarstellung. Wer liebt, der stellt den anderen heraus. Der lobt seine Gaben. Der gibt dem anderen die Ehre und stellt sich zurück. Der schaut, wie der andere der Gemeinde dient. Und er respektiert ihn dafür. Und das freut ihn. Das freut ihn im Herzen, wenn da jemand ist, der dem Herrn dient und der seine Gaben gibt und der sich einsetzt. Das freut ihn. Er sieht von sich ab. Beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, sucht nicht das Seine, sucht nicht das Ihre. Es geht ihm nicht um seine Sein Ich, sein Ego. Es geht ihm um den anderen, um dessen Ehre. Drittens. Die Liebe ist nicht ungehörig, sie ist nicht unanständig. Das heißt, die Liebe hält sich an Gepflogenheiten, an Normen, an Gewohnheiten, an Sitten. Natürlich, sofern diese nicht dem Gebot Gottes widersprechen. Das ist klar. Aber die Liebe passt sich an. Wir haben das von den Korintherfrauen gehört, die sollten, wenn sie in der Öffentlichkeit beteten oder weissagten, etwas auf dem Kopf tragen. Das war die Gepflogenheit der damaligen Zeit. Und wenn eine Frau dann nichts auf dem Kopf hatte, dann war das höchst anstößig. Wir können aber auch in unsere Zeit gehen. Da ist eine Gemeinde, wo während der Predigt die Leute dazwischen rufen. Halleluja! Praise the Lord! Finde ich in Ordnung. Da gibt es aber auch Gemeinden, wo dann Menschen sind, oder die meisten, die irritiert das, die stört das. Die ärgern sich darüber und werden dadurch vielleicht sogar zur Sünde verführt. Wenn ich das weiß, dann lasse ich das doch bitte sein. Um des anderen willen, um der Liebe zum anderen willen, damit der nicht verbittert wird, damit der sich nicht ärgert, damit es keinen Anstoß erregt, was ich tue. Natürlich kann man über diese Dinge immer mit anderen Menschen in der Gemeinde reden. Das ist ja ohne Frage. Ja, was da sinnvoll ist, was da nicht sinnvoll ist, was da gut ist, was da nicht gut ist. Aber wenn ich sehe, da ist in der Gemeinde eine Gepflogenheit. Und ich weiß, Menschen stoßen sich, wenn ich mich nicht daran halte. Dann lasse ich's aus Liebe. Die Liebe ist nicht unanständig und sie ist nicht ungehörig. Viertens. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe freut sich nicht, wenn ein anderer sündigt. Sie freut sich nicht, wenn ein anderer einen Fehler macht. Sie freut sich nicht, wenn ein anderer etwas Falsches tut. Sie könnte sich freuen, weil sie dann, der andere könnte sich freuen, indem er sich sagte, der ist ja auch nicht besser als ich. Jetzt stehe ich ja besser da als der. Der macht das und das und das. Schadenfreude. Ist nicht nach der Liebe Gottes. Wenn ein anderer einen Fehler macht und ein anderer sündigt, dann bin ich traurig. Dann gehe ich zu ihm, also im optimalen Falle, wenn ich das tue, was Gott will, dann gehe ich zu ihm, tröste ihn, baue ihn wieder auf. Muss ihn auch hinweisen auf seine Fehlverhalten. Ja, das gehört auch zur Liebe dazu. Aber wie tue ich das? Mit Sanftmut, mit Milde, mit Barmherzigkeit, mit dem Bewusstsein, dass ich nicht besser bin, keinen Deut, dass ich auch immer wieder sündige, dass ich mich auch meinem Nächsten gegenüber falsch verhalte. Und dass ich dann auch möchte, dass er barmherzig ist mir gegenüber. Und mir vergibt. Die Liebe freut sich nicht über der Ungerechtigkeit, sie freut sich der Wahrheit. Ja. Dann gibt es noch eine Kategorie. Gütig und freundlich, ich lasse das jetzt mal unkommentiert, einfach so. Sie ist gütig, sie ist freundlich, glaube ich, ihr könnt damit was anfangen, oder? Freundlich sein dem anderen gegenüber, liebreizend sein, ohne zu schleimen, ja. Nett sein, entgegenkommend sein, ja, ihr könnt damit was anfangen. Ich lasse das weiter unkommentiert erstmal. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Oder was ich festgestellt habe? Ich möchte sagen, was ich festgestellt habe durch die Gnade Gottes. Als ich diese Liebeskatalog durchlas, diese Liste von Eigenschaften der Liebe, da habe ich mir gedacht, wie defizitär ist deine Liebe? Wie erbärmlich unvollkommen. Erschreckend. Ja, ich weiß, dass ich dann zu Gott gehen kann, um Vergebung bitten. Ich weiß, dass ich dann Buße tun kann, meine Gesinnung ändern und mein Herz ausrichten auf die Liebe Gottes. Geht das so ohne weiteres? Kann man das so ohne weiteres? Nein, nicht ohne weiteres, aber mit weiterem. Mit weiterem. Wir müssen uns deshalb die letzte Frage stellen: Woher kommt die Liebe? Woher kommt sie? Ja, mal schauen. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Eine gewaltige Aussage. Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch Gerechtigkeit. Er ist auch Wahrheit. Er ist auch Reinheit. Er ist auch Heiligkeit. Aber das ist ja alles zu 100%. Das können wir nicht fassen, ne? Gott hat nicht nur Liebe. Der hat nicht nur zu einem bestimmten Prozentsatz Liebe. Der hat nicht nur einen Anteil von Liebe in seinem Wesen. Nein, der ist vollkommen Liebe. Das Glas ist voll. Es strömt über. Da geht nicht mehr. Es ist, so hat er auch die Welt geschaffen, ja, aus Liebe. Da kann man davon ausgehen, das ist eins der Motive Gottes, wenn ich das so nennen darf, vollkommene Liebe. Er liebt seine Schöpfung, so wie ein Künstler, der liebt sein Werk, wenn es gelungen ist. Der mag das. Ja, Gott liebt sein vollkommenes Werk, so wie er den Menschen liebt, das ist auch sein vollkommenes Werk gewesen, als er es geschaffen hat. Gott ist Liebe. Und dann heißt es da, die Frucht des Geistes ist Liebe. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Christus. Christus ist Gott. Und die Liebe ist seine Frucht. Kommt von ihm. Und dann 2. Timotheus 1,7, kennt ihr auch. Er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben und so weiter, sondern einen Geist unter anderem der Liebe. Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Also, Gott ist die Quelle der Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe. Bei ihm allein finden wir wahre, echte Liebe. Selbst die menschliche ist von ihm. Die ist mittlerweile auf vielfältige Weise verdreht durch unsere Sündhaftigkeit, aber alle Liebe, auch Philia und Eros, kommen von Gott. Bei ihm ist die Quelle. Mit anderen Worten, wenn ich, wenn du, wenn wir Liebe wollen, wenn wir wollen, dass uns Liebe erfüllt, dass Liebe in unserem Herzen groß wird, wenn wir das wollen, dann müssen wir zu dieser Quelle gehen. Also wenn einer nichts mehr zu trinken hat, dann geht er zum Wasserhahn oder er geht in den Getränkemarkt. Wenn einer kein Brot mehr hat, dann geht er zum Bäcker. Wenn ich merke, meine Liebe ist defizitär, dann gehe ich zur Quelle der Liebe, dann gehe ich zu Gott. Dann gehe ich zu Jesus. Nur gibt es da ein Problem. Für den Menschen ganz generell, für den natürlichen Menschen, nämlich die Quelle ist verstopft. Die ist verbaut. verbarrikadiert. Zu. Auch dieses Problem hat Gott gelöst. Auch dieses Problem hat Christus gelöst. Wodurch? Durch Liebe. Er hat es durch Liebe gelöst. Er hat nämlich seinen Sohn Jesus Christus geschickt, um für all unsere Lieblosigkeiten, um für all unsere mangelnde Liebe, inklusive Hass, Gottlosigkeit und Abgewandtheit von ihm zu bezahlen am Kreuz. Danke, Heidi, ein Akt der Liebe. Er hat bezahlt dafür. Das heißt, er hat die Verstopfung beseitigt. Er hat die Hindernisse aus dem Weg geräumt. Er hat die Verbarrikadierung weggenommen. Er hat die Verbindung wiederhergestellt. Die muss hergestellt werden, sonst kann ja die Liebe von Gott uns nicht geschenkt werden. Für unser Leben, für unser Herz. Wie kann diese Liebe Gottes in uns wirksam werden? Liebe Leute, alle, die hier sitzen und die Jesus gehören, alle, die wiedergeboren sind, alle, die an Christus glauben, von Herzen, die haben die Liebe Gottes schon empfangen. Die Frage ist, wie wird diese Liebe wirksam? Du hast schon zu Hause hoffentlich und wahrscheinlich eine Elektroinstallation. Ne? Aber wenn du das Bügeleisen nicht in die Steckdose steckst, dann nützt sie dir nicht viel. Ne? Du hast zu Hause eine Wasserinstallation oder was? Wenn du den Hahn nicht aufdrehst, dann nützt dir das wenig. Wie wird die Liebe Gottes in uns wirksam? Wie erfasst sie und füllt sie unsere Herzen? Lasst uns deshalb zum Schluss mal in Philipper 1 anschauen. Haben wir den? Philipper 1,9 ist so ein Schlüssel. Und um das bete ich, sagt Paulus zu den Philippern, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Erstens mal, er betet. Er bittet Gott darum, für die Philipper. Er betet, lass bei ihnen die Liebe überströmen, lass sie wachsen, lass sie nicht nur wachsen, lass sie auch noch größer werden. Und wie? In Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Was ist notwendig? Die Liebe Gottes erkennen. Die Liebe Christi erkennen. Je mehr du die Liebe Gottes erkennst und die Liebe Christi erkennst, desto mehr wächst sie in dir. Das sagt Paulus hier, so ich es verstehe. Je mehr du erkennst Gott selbst, sein Wesen, seinen Willen, seine Liebe zu dir, die Liebe Christi zu dir, desto größer wird diese Liebe in dir. Das Erkennen ist übrigens nicht nur im Kopf. Ne? Das ist nicht nur ein geistiger Akt. Das ist auch ein, ja, ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort auf Deutsch gibt, ein Erfahren im Herzen, dass du siehst, wie Gott dir gegenüber in Liebe handelt und gehandelt hat durch dein Leben hindurch. Dann kann die Liebe wachsen. Und all das geschieht durch Gott allein. Das Beten, das Überströmen, das Wachsen. Lasst uns deshalb zum Schluss mal kurz noch die beiden Thessalonicher Verse anschauen. Da heißt es nämlich: Euch aber lasse der Herr wachsen in der Liebe. Super, wir können wachsen in der Liebe. Toll. Euch aber lasse der Herr wachsen in der Liebe. Er tut's. Geh zur Quelle. Geh hin. Bitte ihn, überzuströmen vor Liebe durch die Erkenntnis seiner Liebe. Er lässt die Liebe wachsen. Dann 2. Thessalonicher 3,5. Der Herr aber lenke unsere Herzen zu der Liebe Gottes. Herr, lenke mein Herz zu deiner Liebe hin. Gott muss uns immer wieder neu ausrichten. Der innere Mensch wird erneuert. Jeden Tag. Gott muss uns immer wieder neu ausrichten auf diese, seine Liebe und die Geduld Christi, die ja auch ein Teil der Liebe ist. Ich finde das ein herrliches Evangelium. Und eine tolle, eine wunderbare, eine herrliche Aussicht. Er lässt wachsen die Früchte unserer Gerechtigkeit. Amen.